Erinnert ihr euch noch an die Predigt von letzten Sonntag über das Biotop Gemeinde, an den Blumengarten, an diese vielen unterschiedlichen Blüten und Pflanzen, die da stehen? Paulus gibt einen Tipp, wie sowas in der Gemeinde besonders gut gelingen kann. Und zwar in Römer 15, Vers 7 steht: Nehmt einander an, gleich wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Annahme. Wir haben dieses Bild von Michelangelo gesehen und ihr erinnert euch vielleicht auch an eine Predigt von Pastor Andreas Mang vor einigen Wochen: Gottes großes Ja zu jedem von uns. Gott hat uns angenommen. Aber in der Predigt heute geht es darum, dass wir einander annehmen. Wie sieht diese Annahme aus? Das ist ganz schwierig zu definieren. Aber wenn man es erlebt, dann weiß man, um was es tatsächlich geht. Einen anderen Menschen annehmen, in all seinen Schwächen, in seinen Stärken, mit seinen Macken, für ihn da sein, bedeutet das. Es bedeutet, beständig das Beste für ihn zu wollen, unabhängig davon, was er gerade tut. Es bedeutet aber nicht, alles gut zu heißen, was er tut. Und das zeigt diese Geschichte aus Johannes 8, am Beispiel, wie Jesus mit dieser Ehebrecherin umgeht. Leider ist es so, dass die Evangelisten solche Geschichten immer nur sehr knapp erzählt haben. Da steht dann in Vers 6, da führten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Was steckt alles in diesem Vers drin? Wer ist diese Frau? Wahrscheinlich wurde sie von ihren Eltern verheiratet. Wir würden sowas heute Zwangsheirat nennen. Bei uns in Deutschland ist sowas verboten. Aber in der damaligen Kultur und in manchen Kulturen der Welt geschieht das ja heute noch. Sie lernt ihren Ehemann vielleicht erst kurz vor der Hochzeit oder erst am Hochzeitstag kennen. Und die Ehe geht nicht gut. Sie ist enttäuscht. Eines Tages lernt sie einen anderen Mann kennen. Sie unterhalten sich. Sie treffen sich immer wieder. Und so nach und nach entwickelt sich eine Beziehung. Anfangs noch ganz unschuldig, aber da entwickelt sich etwas. Und der Teufel zieht genau solche Augenblicke vor, dass er das im Dunkeln lässt und wir gar nicht merken, was da gerade geschieht und wofür wir uns entscheiden. Aber die Frau hat sich entschieden. Es wuchs sich zu einer richtigen Affäre aus. Anfangs hatte sie noch ein schlechtes Gewissen, glaubte, dass alle ihres ansehen würden. Sie lebte zwei Leben in unterschiedlichen Welten. Und das Schlimme, Sünde zieht immer Sünde nach sich. Sie log ihren Mann an, sie log ihre Kinder an. In der Gemeinde spielte sie die brave Ehefrau und nichts passiert. Und dann kommt dieser Abend. Sie ist mit dem Mann zusammen. Die Tür geht auf. Draußen waren Männer, die sie beobachtet haben. Sie schreit, weint und bettelt um Gnade. Wie beim Sündenfall öffnen sich die Augen und sie sieht sich nackt und schämt sich und fragt sie sich ja auch, wie bin ich denn hierher gekommen? Wie konnte das denn passieren? Ich weiß nicht, ob ihr solche Augenblicke in eurem Leben kennt. Ich in meinem Leben kenne das, dass es Situationen gab, wo ich mich dann gefragt habe, wie konnte das denn passieren? Wie bist du hierher gekommen? Nun schleppen diese Männer diese Frau weg und bringen sie zu Jesus. Nicht als Freunde, wie der Gelähmte, der von seinen Freunden zu Jesus gebracht wird, damit er ihn heilt, sondern als Feindin. Nicht um geheilt, sondern um getötet zu werden. Jesus hat sich gerade hingesetzt, um die Menschen zu lehren. Dieses Hinsetzen bedeutete zur damaligen Zeit, dass jetzt die Lehrzeit beginnt. Und in diese Situation hinein bringen die Männer diese Frau. Diese Männer sind mehr als bereit, diese Frau zu demütigen, weil es ihnen gar nicht um diese Frau geht, sondern sie wollen Jesus eins auswischen. Im Text heißt es, sie suchten nach einem Grund, Jesus anklagen zu können. Lehrer, diese Frau wurde beim Ehebruch ertappt. Sie hatten an alles gedacht. Und nach dem Gesetz musste sie auf frischer Tat ertappt werden. Indizienbeweise reichten nicht aus. Das heißt, es mussten mehrere Zeugen, mindestens 2 bis 3, das Ganze auch beobachtet haben. 2 bis 3 Pharisäer und Schriftgelehrte haben diesen Ehebruch beobachtet und allein mit dem Vorsatz, Jesus in eine schwierige Situation zu bringen. Bibelwissenschaftler weisen darauf hin, dass man den betroffenen Mann nicht ebenfalls zu Jesus brachte, obwohl die Todesstrafe für beide vorgeschrieben war. Man spekuliert darüber, dass sich die religiösen Führer mit diesem Mann abgesprochen haben könnten, um die ganze Sache anzetteln zu können und ihn deshalb laufen ließen. Auf jeden Fall bringen sie diese Frau zu Jesus. Dann sagen sie zu Jesus, diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. In unserem Gesetz schreibt Mose vor, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was sagst du dazu? Bei sich denken sie, jetzt haben wir ihn. Wenn er barmherzig ist, haben wir ihn, weil er das Gesetz nicht achtet. Wenn er sagt, steinigt sie, werden ihm die Leute das nie verzeihen und nie vergessen. Davon abgesehen hatten die römischen Besatzer die Todesstrafe, vollzogen von den Juden, ohnehin verboten. Hier steht diese Frau zitternd vor Schuld und Furcht, den Tod erwartend, aber ihre Ankläger sehen sie nicht einmal an. Alles, was sie denken, ist, jetzt haben wir ihn. Bevor wir uns die Geschichte weiter ansehen, habt ihr schon mal Steine in der Hand gehabt? Christliche Philosophen haben Sünde immer in 2 Kategorien unterschieden. Sünden des Fleisches und Sünden des Geistes. Ersteres betreffen in der Regel ein körperliches Verlangen, das außer Kontrolle geraten ist. Lust, Habgier, Völlerei, Trunksucht, Faulheit. Und zur 2. Kategorie zählt Stolz, Arroganz, Selbstgerechtigkeit, Kritiksucht, Klatsch. Wegen ersterem gibt es immer wieder auch Gemeindezucht. Die 2. Kategorie scheint mittlerweile so selbstverständlich, dass keiner in der Gemeinde sich darüber mehr empört. Aber Jesus empört sich. Lesen Sie mal die Geschichten in den Evangelien unter diesem Gesichtspunkt. In allen diesen Geschichten wussten die Menschen, die Sünden des Fleisches begangen hatte, dass sie in großen Schwierigkeiten steckten. Sie sahen in Jesus aber auch einen Menschen, zu dem sie hilfesuchend kommen konnten. Sie kamen schließlich nach Hause. Die Menschen aber, die durch Stolz und Arroganz schuldig geworden waren, waren alle gleichermaßen blind. Dazu ein Zitat von C.S. Lewis. Er schreibt: Die Sünden des Fleisches sind schlimm, aber sie sind nicht die schlimmsten. Die schlimmsten Lüste sind alle rein geistlicher Art. Die Lust daran, andere ins Unrecht zu setzen, herumzukommandieren und sie von oben herab zu behandeln, sich an der Macht zu berauschen und Hassorgien zu feiern. Denn zwei Mächte in Menschen versuchen, ihn von seiner eigentlichen Bestimmung abzuhalten. Das Animalische und das Teuflische. Das Teuflische ist das Schlimmere von beiden. Deshalb kann ein kalter, selbstgerechter Heuchler, der regelmäßig zur Kirche geht, der Hölle näher sein als die Hure. Das Heimtückische an den Sünden des Geistes ist, dass die Betroffenen dessen sich oft gar nicht bewusst sind. Bei den Sünden des Fleisches merkt man irgendwann, dass man falsch gehandelt hat. Aber die Sünden des Geistes sind einem oft nicht einmal bewusst. Wir gehen einfach nur mit einem Stein in der Hand durchs Leben. Verurteilende Gedanken. Es ist gut, dass ihr meine Gedanken nicht immer lesen könnt. Eine überlegene Haltung, ungeduldige Worte, bittere Worte. Warum produzieren Gemeinden oft so viele Steinwerfer? Es gibt Menschen, die können sich nicht mit anderen freuen. Sie haben nur an einem Spaß, die geistliche Unterlegenheit anderer zu verurteilen. Die Kinder sind so wild unerzogen, wir nehmen einen Stein in die Hand. Da gibt es Eheprobleme, den nächsten Stein. Das Musikteam hat die falsche Musik ausgewählt, wieder ein Stein. Der Pastor tut nicht das, was ich gerne möchte und so weiter. Ihr könnt euch das alles weiterentwickeln. Das geschieht natürlich nicht offen. Doch nun zurück zur Geschichte. Da stehen sie nun, die Ankläger und die Frau und Jesus. Was sagst du dazu? Dann tut Jesus etwas ganz Merkwürdiges. Er fängt an, in den Sand zu schreiben. Übrigens ist es die einzige Stelle im ganzen Neuen Testament, in dem beschrieben wird, dass Jesus schreiben kann. Er fängt also an, in den Sand zu schreiben. Das ärgert die Steinewerfer. Jesus macht es ähnlich wie Columbo. Ihr kennt noch, oder die jungen Leute, ihr kennt Inspektor Columbo? Columbo, da wusste man ja auch nicht so genau, ob er etwas mitkriegt oder nicht. Und so macht es Jesus auch. Jesus scheint ihnen keine Aufmerksamkeit zu schenken. Er schreibt in den Sand. Also setzen ihn die Gesetzeslehrer unter Druck. Du bist der Rabbi. Also mach schon. Was sagst du dazu? Jesus richtet sich auf und sagt, steinigt sie, so wie das Gesetz es vorschreibt. Nur eine Regel sollt ihr dabei beachten. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und damit bückt er sich wieder und schreibt weiter in den Sand. Nächste Frage, die Johannes nicht beantwortet. Was schreibt Jesus da? Das hat natürlich Theologen und Schriftgelehrte nicht davon abgehalten, darüber zu spekulieren, was er geschrieben haben könnte. Eine Möglichkeit, es war im Römischen Reich üblich, den Urteilsspruch erst aufzuschreiben und dann vorzulesen. Das hätte er schreiben können. Manche gehen davon aus, dass Jesus die 10 Gebote in den Sand schrieb. Eine weitere Möglichkeit wäre, er malte Strichmenschen, wie wir es manchmal machen, wenn wir telefonieren. Ein faszinierender Gedanke stammt aus dem 5. Jahrhundert. Er schrieb die Sünden der religiösen Führer auf. Egal, was er schreibt, er konfrontiert die Männer mit einer Entscheidung. Werft eure Steine, wenn ihr wollt, verdammt sie, geht nur sicher, dass ihr selbst sündlos seid. Denkt einfach daran, dass Menschen mit Sünde nicht in der Position sind, Steine werfen zu dürfen. Wenn sündige Menschen anfangen, Steine zu werfen, andere zu verurteilen, sprechen sie schließlich das Urteil über sich selbst. Und dann geschieht etwas ganz Erstaunliches. Irgendjemand lässt seinen Stein fallen. Dann ein weiterer, ein dritter und so weiter. Die Älteren und Weiseren zuerst. Vielleicht werden ihre Herzen ein wenig weicher und sie selbst ein wenig menschlicher. In der Gemeinschaft mit Jesus ist kein Platz für Steinewerfer. Philipp Yancey, der Autor des Buches Der unbekannte Jesus, sagt, dass die Zuhörer Jesu die Menschen in zwei Gruppen eingeteilt hätten. In Sünder, nämlich die Frau, und in die Gerechten, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Jesus ersetzt diese Kategorien durch zwei andere. In Sünder, die geständig sind, und in Sünder, die leugnen. Habt ihr auch Steine in der Hand, die ihr fallen lassen müsst? Paulus schreibt, dass es unter denen, die in Christi Jesus sind, keine Verurteilung mehr gibt. Und Jesus warnt noch eindringlicher in der Bergpredigt, und da lese ich den Text vor. Verurteilt nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt. Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, das ihr bei anderen anlegt. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesen Versen. Die machen mir schon seit Jahren Angst. Wie oft ertappe ich mich dabei, andere zu verurteilen? Aber diese Warnung von Jesus müsste uns eigentlich davon abhalten. Wir sollten unsere Steine fallen lassen. Vielleicht merken wir schon gar nicht mehr, dass wir Steine in der Hand mit uns herumtragen. Leg die Steine aus der Hand. Das bedeutet vielleicht, dass wir auch etwas tun müssen, dass wir auf andere zugehen müssen, sie um Vergebung bitten müssen, ihnen etwas Gutes tun müssen. Wenn wir uns einem anderen gegenüber schlecht verhalten haben, dann sollten wir um Verzeihung bitten. Dorothy Bass schreibt in ihrem Buch Practicing Our Faith, eine neue Möglichkeit, den Sabbat zu ehren in der Familie besteht darin, dass es an Sonntagen keine Kritik mehr erlaubt ist. Und das Auffälligste, was danach passiert, ist, dass die Freunde der Kinder zunehmend die Sonntage bei ihnen verbracht haben. Und Paul Tournier, der Denker, Autor und christliche Therapeut, schreibt, es ist mir immer ein bisschen peinlich für Studenten, wenn sie zu mir kommen und meine Techniken studieren wollen, weil sie immer enttäuscht von mir weggehen. Alles, was ich tue, ist, Menschen anzunehmen. Bertrand Russell, der großer Philosoph, hat einmal gesagt, ein gewisses Pflichtgefühl ist bei der Arbeit sinnvoll, aber Gift für persönliche Beziehungen. Menschen wollen gemocht werden und nicht mit geduldiger Resignation ertragen werden. Dies ist einer, vielleicht der wichtigste Grund, warum Jesus Menschen so anzog. Er liebte sie. Und er liebt auch uns heute noch. Da ist der Mann, der sich in eine verheiratete Frau verliebte. Der Pastor, der feststellt, dass er das, was er predigt, selbst nicht mehr so richtig glaubt. Ich lese gerade ein Buch über einen Priester, der genau an diesem Zweifel leidet. Diese Menschen erzählen niemanden ihre Geheimnisse, weil sie sicher sind, dass das Steinewerfen sofort losgehen würde. Wenn sie Glück haben, finden sie jemanden, der ihnen zuhört und das Gesicht nicht abwendet. Die Frau in unserer Geschichte fand so jemanden. Am Ende bleiben Jesus und die Frau übrig. Und ein Haufen Steine. Jesus könnte nun zum Steinewerfer werden. Er hätte das Recht dazu. Stattdessen tut er etwas Wunderbares. Er richtet sich wieder auf und fragt sie: Wo sind Sie geblieben? Ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen? Keiner, Herr, antwortete sie. Gut, sagte Jesus, ich will dich auch nicht verurteilen. Jesus lässt es jedoch nicht dabei. Er hat noch etwas zu sagen. Noch so ein Columbo-Augenblick. Da ist noch etwas. Geh hin und sündige nicht mehr. Diese Worte treffen sie ins Herz. Sie erfüllen sie mit Schmerz, aber auch mit Hoffnung. Da ist jemand, der Schuld vergibt und sie in die Zukunft entlässt in der Hoffnung, dass sie ihr Leben ändert. Diese Worte werden sie ein Leben lang begleiten. Dies ist eine sehr wichtige Sache. Annahme bedeutet nicht, irgendein Verhalten zu tolerieren. Manche Menschen glauben, Annahme bedeutet zum Beispiel, dass eine misshandelte Ehefrau das ganze Leid tolerieren muss, das ihr Ehemann ihr zufügt. Nein. Einen anderen Menschen anzunehmen bedeutet nicht, dass wir uns weigern, die Dinge anzusprechen, die ihnen Schaden zufügen. Jean Vanier schreibt, unsere Schwächen und die der anderen anzunehmen, ist genau das Gegenteil von nachlässiger Selbstgefälligkeit. Es ist keine fatalistische und hoffnungslose Annahme. Es ist vielmehr ganz wesentlich eine Sorge um die Wahrheit. Wenn es uns nicht gelingt, einen anderen mit etwas zu konfrontieren und die Wahrheit in Liebe anzusprechen, kann das für die Gemeinschaft letztlich ebenso fatal sein wie die Verurteilung des anderen, so schreibt es John Ortberg. Zwischen sich ein Urteil bilden und verurteilend sein liegen Welten. Jesus nahm die Frau an und vergab ihr ihre Sünden. Das gehört zusammen. Annahme und einander vergeben. Geh und sündige nicht mehr. Jesu Annahme ist umsonst und unverdient, Gnade. Aber sie verlangt auch etwas. Damit die Frau das volle Ausmaß dieser Annahme erleben kann, muss sie einen neuen Lebensstil führen. Dieselbe Gnade, die sie von der Sünde der Vergangenheit befreit, fordert sie dazu auf, frei von ihm in die Zukunft zu gehen. Erstaunlicherweise gelingt es radikaler Annahme, Leben zu verändern. Stellt euch einmal vor, was in unserer Welt, was in Darmstadt passieren würde, könnte, wenn wir so mit Menschen umgingen wie Jesus. Und wenn wir damit anfingen, das in der Gemeinde zu üben. Was würde geschehen, wenn wir aufhören würden, den Wert anderer Menschen anzugreifen? Stellt euch vor, wir wären als Menschen bekannt, die nie einen Stein aufheben. Nehmt einander an, gleich wie Christus euch angenommen hat, schreibt Paulus. Wir sind nicht besser als diese Frau und trotzdem nimmt Jesus uns vorbehaltlos an. Ich wünsche mir, dass wir Christen gerade in diesem Punkt Jesu immer ähnlicher werden, keine Steine mehr aufheben und die, die wir in der Hand haben, fallen lassen. Wie würde die Welt sich verändern, wenn wir anfangen, die Menschen in der Liebe Gottes anzunehmen und damit in der Gemeinde anfingen? Amen.